Ich frage jetzt nicht, machst du Vorschläge, sondern ich frage, hast du das schon mal erlebt, dass also die Streitparteien tatsächlich losgelegt haben und sich gefetzt haben in deiner Anwesenheit und dann am Ende gesagt haben, oh, sorry, das war jetzt, das ist, war nicht so gemeint, wir machen jetzt wieder mit. Hast du das auch schon mal erlebt?
Also, absolut, klar. Also häufig. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation und die Frage, was in Mediation eigentlich wirksam ist. Doch die Toolbox lassen wir dafür heute in der Ecke stehen. Es geht uns ans Eingemachte. Die Frage, der ich heute mit meinem Gast nachgehen will, ist, was macht Mediation grundlegend wirksam? Sind es die mehr oder weniger ausgefeilten, wohlüberlegten und mit hohem Engagement, aber auch mit Gelassenheit vorgebrachten Methoden und Tools der Mediatorinnen? Oder ist es schlicht die Anwesenheit als neutrale Vermittlungsperson im Konflikt von anderen Personen? Während Praktikerinnen verständlicherweise ihre konkreten Methoden betonen, betont mein Gast heute vor allem die Anwesenheit als neutrale Vermittlungsperson selbst. Es dürfte dabei nicht zu viel vorweggenommen sein, wenn ich sage, dass mein Gast als Soziologe Mediatorinnen selbstverständlich anders beschreibt in ihrer Tätigkeit, als diese sich selbst beschreiben würden oder auch beschreiben. Und auf diese Perspektive auf Mediatorinnen und deren Arbeit, die natürlich auch mich selbst betrifft, bin ich schon selbst ganz gespannt und froh, dass heute Dr. Justus Heck den Weg ins Podcaststudio gefunden hat. Justus Heck, der seit 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Bielefeld aktiv ist und dort bereits vorher ein Dissertationsprojekt durchgeführt hat zum Thema und eben die Rolle von Dritten in der Konfliktvermittlung beleuchtete, beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Rollen und Aufgaben von Dritten und den Wirkungsweisen, speziell von Vermittlungsperson. Hallo und herzlich willkommen, Justus Heck.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Justus, bevor wir loslegen, will ich noch kurz ein Wort zu mir selbst sagen, weil ich ja als Praktiker von Mediation einerseits tätig bin und andererseits auch als Hochschuldozent und wissenschaftlich agierender in Fachaufträgen ja auch in dieser theoretisierenden Rolle bin, der versucht, Mediation von außen zu betrachten. Aber du hast heute eindeutig den Vorteil, als Externer sich zur Mediation hier zu äußern und uns sozusagen diese externe Sicht beizubringen, sodass ich heute vor allen Dingen in die Rolle gehen möchte, meine praktischen Erfahrungen sozusagen einzubringen und die Beobachtungen, die du gemacht hast und Schlussfolgerungen da ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und steht deshalb natürlich auch gerne Rede und Antwort für die Praxis von Mediation. Ist das so okay für dich?
Ja, klar. Lass uns das so machen.
Ja, dann lass uns doch loslegen. Und Justus, zunächst, weil das natürlich für mich eine interessante Frage ist und ich hoffe, dass sie für dich als Wissenschaftler nicht zu nahe geht. Wie bist denn du zu dem Thema gekommen, Konfliktmanagement und Mediation?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich teile ich das Interesse an der Frage. Es ist immer tatsächlich, also es kann sehr überraschend sein, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ihre Themen kommen. Und häufig habe ich auch Informationen darüber bekommen, wie Mediatorinnen und Mediatoren zur Mediation gekommen sind, nämlich auf praktischem Wege. Also als Praktizierende haben sie oft schon mit Konflikten im Beruf zu tun gehabt, zum Beispiel als Anwälte, zum Beispiel als Therapeuten. Oder auch im Privaten, das führe ich jetzt nicht näher aus, das weiß jeder, was damit gemeint sein könnte, aber das trifft für mich nicht zu, sondern ich habe praktisch das Thema an der Uni kennengelernt, also auf theoretischem Wege. Und genauer war das in einer Diskussion, in einem Gespräch mit einem Freund, der einen Master gemacht hatte in Mediation. Und ja, mir kamen die Themen doch da irgendwie bekannt vor, also Dritte, Streit, Streitbeendigung, da hatte ich doch mal was gelesen. Und so sind wir in die Diskussion eingestiegen und am Ende des Gesprächs standen viele Fragen, sage ich mal, und ich hatte das Gefühl, dass man da soziologisch irgendwie etwas draus machen kann. Und dann habe ich erstmal eine Hausarbeit geschrieben dazu. Und das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her.
Ja, und seitdem hatte ich das auch nicht mehr losgelassen. Ich meine, als Soziologe ist ja ohnehin das Soziale, ne, das, das was Interessantes. Und es gibt wenig Sozialeres als Konflikte und Streit, Auseinandersetzung, in denen wir unser Zusammenleben halt nicht nur auf die Probe stellen, sondern eben auch austarieren. Und ich würde jetzt den Weg wählen, dass wir so vom Generellen zum Speziellen der Mediation gehen. Denn der Mediator ist ja nicht der einzige Dritte, es gibt ja auch noch andere. Und was ist aus soziologischer Sicht wichtig, wenn Dritte, neutrale Dritte mit in den Konflikt treten, in die Konfliktkommunikation? Also neben dem Vermittler sind das noch der Richter und der Schlichter und halt neutrale Personen, die jetzt nicht sich auf eine Seite schlagen. Was hat das soziologisch für eine Bedeutung?
Ja, ich antworte gerne darauf. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also, also sicher gäbe es hier sehr viel zu sagen und auch die Soziologie ist hier auskunftsfähig. Ich habe versucht, in meiner Dissertation hier auch die Antworten sozusagen zusammenzutragen. Allgemein, du hast das im Grunde schon gemacht, allgemein kann man zu Dritten im Streit sagen, dass wenn Konflikte entstehen, dass sich das Dritte auch entstehen. Also wo Konflikte sind, entstehen Dritte. Die Dritte können sich dann irgendwie zum Streit stellen und diese sich positionieren kann ganz unterschiedlich ausfallen. Sie können sich auf eine Seite schlagen als Berater, als Anwältin, als Fürsprecherin. Du hattest schon gesagt, sie können als neutrale Dritte agieren und tatsächlich so den Streit bearbeiten. Oder sie können ihn schlicht ignorieren oder werden nie davon erfahren. Das ist natürlich auch verbreitet in unserer Gesellschaft, dass nicht jeder vom Konflikt des Nachbarn erfährt.
Ja. Und aber gleichwohl würdest du, also das finde ich interessant zu sagen, wenn der Konflikt entsteht, entsteht de facto oder automatisch auch der Dritte oder die Dritten mit, die dann unterschiedliche Rollen bekommen. Ist das zwangsläufig so? Also das Dritte entstehen? Auch wenn sie Ignoranten sind, sagen wir mal so?
Also wenn sie anwesend sind, wenn Dritte anwesend sind, dann auf jeden Fall. In der modernen Gesellschaft kann es sein, dass man mit seinem Streit in der Familie allein bleibt, dass es da keine Dritten gibt, aber dann gibt es natürlich die unmittelbar Betroffenen, die man als Dritte bezeichnen kann. Also wenn das Paar streitet, leidet das Kind, könnte man sagen, und das wird dann zum heulenden Dritten, wenn man so will, und nicht zum lachenden Dritten. Und andere ignorieren das oder erfahren nie was davon. Das wäre so eine Konstellation. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wenn Dritte da sind, in Reichweite sind, davon erfahren oder wenn man ihnen es eben vorträgt, dann macht das natürlich einen Unterschied, ob man jetzt den Streit vor diesen Dritten thematisiert, in ihrer Anwesenheit, im Gegensatz zu dem Fall, dass man einfach irgendwie zu Hause ist oder auf der Straße unbeobachtet und sich dem Streit hingibt.
Also ich musste so dran denken jetzt, dass auch wenn Dritte nicht Kenntnis nehmen von dem Konflikt, nehmen wir einen Familienkonflikt und Oma, Opa kommen zum Wochenende zu Besuch und nehmen das nicht wahr, was unter der Woche geschehen ist oder auch die Nachbarn, das macht schon was aus für die Beteiligten, ne? Weil sie sich fragen, was würden die dazu sagen, wenn sie es wüssten oder warum sehen die es nicht. Also insoweit, glaube ich, haben Dritte tatsächlich psychologisch eine Wirkung für die Beteiligten oder Betroffenen von Konflikten. Ich war mir jetzt nicht sicher, sozusagen, wie, wenn ich das so sagen darf, ihr in der Soziologie derartige Personen, die da sind, aber nicht in die Kommunikation selbst treten, ob die sozusagen als Dritte behandelt werden und ob die schon einen Effekt haben, der beobachtbar ist von außen auf die Konfliktkommunikation.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast jetzt praktisch in psychologischen Vokabeln das noch ein bisschen ausgeschmückt, was ich gerade gesagt habe. Aber jedenfalls finde ich mich darin ziemlich wieder. Es macht einen Unterschied, ob man alleine streitet oder in Anwesenheit Dritter, die zunächst mal unbeteiligt sind. Das können Oma und Opa sein, das können Nachbarn sein, das können auch Unbekannte, Passanten sein im auf der Straße oder im Zugwaggon.
Ja, oder eben auch der potenzielle Richter, wenn wir nur davon Befürchtungen haben, dass wir dann letztlich dann damit doch mal zu Gericht gehen, was könnten wir dann sagen? Vielleicht schärfen wir unsere Argumentation auch schon danach, jetzt im unmittelbaren Zweierkonflikt, was kann ich das auch so wiederholen, wenn da jetzt ein Richter da stünde?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt... uns überlegen, was passiert, wenn das ein neutraler Dritter ist, eine unparteiische Drittenfigur, die sich dann auch mit dem Streit irgendwie auseinandersetzt, wie der Richter, wie ein Vermittler oder wie ein Therapeut. Dann kann man sich natürlich überlegen, was hat das für Konsequenzen auf die Parteien? Was verändert sich eigentlich in dieser Situation, verglichen immer mit dem Fall, man streitet alleine zu Hause? Und da ist sicherlich wichtig zu sagen, dass man sich, ja, wie du schon sagst, auf den Dritten, den man dann vor sich haben wird, auch einstellt. Du hast gesagt, man schärft die Argumentation. Ich würde mal das umformulieren und sagen, man überlegt sich, mit welchen Punkten man den Dritten vielleicht überzeugen kann von seiner Seite. Also gerade beim Richter ist es ja so. Ja. Man überlegt sich ja, was kann ich hier eigentlich legitim vorbringen, worum hier gestritten wird und warum ich so agiert habe, wie ich agiert habe. Und das ist eben ein systematischer Punkt, der auch bei den Mediatorinnen und Mediatoren zutrifft, dass, wenn sie hinzutreten zum Konflikt, dass so eine Art Konkurrenz entsteht, dass man sich, oder jedenfalls ein gewissen Zug, ein gewisser Druck entsteht, sich glaubwürdig, rational und nachvollziehbar darzustellen und eben zu erklären, warum man was gemacht hat und welche Vorstellung man da vertritt und warum man vielleicht recht hat oder warum man eben nicht übergangen werden kann. Genau, diese Situation ist dann neu. Die hatte man ja vorher nicht. Es gab niemanden zu überzeugen sozusagen oder zumindest für seine Sicht der Dinge zu werben.
Und also da sind wir ja schon bei den unterschiedlichen neutralen Dritten. Wenn wir also den neutralen Dritten nehmen, der richtet, dann wissen wir als Konfliktparteien, der braucht jetzt nur das rechtlich Relevante. Und der entscheidet, weil er ja auch diese Entscheidungskompetenz hat, nur auf der Basis dessen, was für ihn und seinen rechtlichen Maßstab wichtig ist. Also bringe ich meine Argumentation entsprechend vor, weil ich ihn ja überzeugen will. Und das habe ich jetzt so anklingen gehört, dass das ganz ähnlich ist bei Mediatoren, obwohl die halt sagen und auch dazu stehen, dass sie nichts entscheiden, was inhaltlich den Konflikt betrifft. Du meinst, gibt es auch dieses Buhlen oder Überzeugen wollen dieses Dritten, auch wenn er Mediator ist oder Mediatorin?
Ja, ich denke schon, das ist, würde ich sagen, der Effekt, dass man unbekannten Dritten gegenüber, Unbeteiligten am Streit gegenüber eben eine rationalisierte, eine geschönte Version eigentlich seines eigenen Streitverhaltens dann präsentiert und sich natürlich auch in der Anwesenheit des Dritten viel kooperativer verhält, als schon in der Vergangenheit man mal sozusagen sich verhalten hat. In der Situation mit dem Dritten gelten nämlich die üblichen Umgangsformen wieder, nämlich zum Beispiel einander ausreden zu lassen. Bei Gerichtsverfahren ist das natürlich eine offene Konkurrenz, eine offene Überzeugungskonkurrenz mit juristischen Argumenten. In der Mediation, in der Vermittlung ist das viel weniger der Fall. Dort gilt es natürlich nicht, eine finale Entscheidung herbeizuführen. Also der Vermittler als Dritter ist kein entscheidender Dritter, der entscheidet den Streit nicht. Aber er ist natürlich schon jemand, vor dem man nicht blöd dastehen möchte und den man irgendwie nachvollziehbar machen möchte, also warum man gehandelt hat, wie man gehandelt hat. Und man kann sich natürlich vorstellen, das könnte ein nützlicher Alliierter sein. Vielleicht nicht im Hinblick auf den Gesamtkonflikt, aber vielleicht doch im Hinblick auf gewisse Unterpunkte. Es könnte jemand sein, der anderen Sache endlich mal erklärt, warum sie falsch liegt. Das ist ja manchmal auch die Hoffnung. Und selbst wenn man diese Hoffnung nicht hat, dass der Dritte praktisch wie ein Richter im Grunde genommen die eigene Konfliktversion stützt, dann ist es natürlich in der Mediation, aber auch im Gericht ratsam, sozusagen irgendwie mitzumachen und den Dritten nicht gegen sich aufzubringen. Ja? Mhm. Und daraus folgt im Grunde genommen, dass man das Anliegen hier der Mediation und die Anwesenheit der Mediatorin oder des Mediators zunächst mal ernst nimmt, sich darauf einstellt, im eigenen Verhalten in Rechnung stellt. Und das heißt dann im Grunde genommen, da habe ich einen schönen Begriff in einem Interview mit einem Mediator gefunden, den er benutzt hat, um die Situation zu beschreiben. Er nennt das dann, wenn die Parteien dann da sind und ihren Streit vorbringen, sie setzen dann eine Kooperationsfassade auf oder bauen eine Kooperationsfassade auf.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist ein schöner Begriff. Also der passt zu dem, was ich auch erlebe. Ja, genau diese Fassade, und ist eigentlich etwas, was viele angehende Mediatorinnen ja befürchten, dass dort laute, emotional sehr wenig begrenzte Leute dann da streiten vor ihm, und man wüsste gar nicht, wie man da zurechtkommt. Nee, ganz anders. Es ist eher der Fall, da kommen zwei zunächst einmal sehr friedliche und sehr höflich miteinander umgehende Personen. Die bitten sich gegenseitig als erstes durch die Tür. Na, sie streiten darum, wer anfängt, und zwar in der Form, dass es immer der andere machen soll. Also gibt schon eine gewisse Unterkühlung, aber man sieht, dass die Haltung bewahren wollen, Kontenance. Und ich sage dann auch häufig, ja, wenn die dann anfangen, wirklich ein bisschen die Fassade fallen zu lassen, dann haben sie Vertrauen gefunden zum Mediator. Da hatte ich ja bei dir gelesen, in einem deiner Beiträge, das ist eher eine Gefahr für die Mediationsperson, dass sie da dann als nicht mehr neutral wahrgenommen wird. Trifft das den Punkt?
Das muss ich noch mal eben zurückfragen. Also es geht, glaube ich, jetzt um den direkten Widerspruch in Anwesenheit des Mediators,
genau,
oder?
Ja, genau. Wenn die dann anfangen, wirklich auch zu streiten, und man merkt, dass das Gegenargument der anderen Seite einen auf die Palme bringt. Ja. Und dass man jetzt nicht fassen kann, dass man sich getraut, auch vor Anwesenden, wie jetzt die Mediationsperson, dieses Argument zu bringen. Und das ist dann wie eine Erlaubnis, auch noch eins obendrauf zu setzen. Und man hat dann die klassische Eskalationskaskade vor sich, vor der ja viele Auszubildende Angst haben. Und ich sage häufig dann, das ist ein gutes Zeichen, dann vertrauen sie euch. Dann sind sie angekommen im Mediationsraum. Da hatte ich bei dir eher rausgelesen, so aus deinen Beobachtungen, Schlussfolgerungen, dass es eher eine kritische Situation für Mediatorinnen ist, weil sie dann...
Ja, kannst du das mal ausführen? Es ist eine Interaktionskrise. Also es ist nicht nur eine Krise für den Dritten, der agiert. Es ist ja eine Krise auch für die Leute selbst, in dem Sinne, dass jetzt eben die üblichen Geflogenheiten, man lässt einander ausreden zum Beispiel, man beschimpft sich nicht und diese Dinge, dass die nicht mehr gelten. Das heißt, hier, und es ist vor allen Dingen nicht mehr gegeben, dass die Streitenden, die sehr sozusagen aufeinander fixiert sind, den Dritten im Grunde aussteigen lassen, den Dritten im Grunde marginalisieren, und das heißt eben seine Anwesenheit oder ihre Anwesenheit nicht mehr in Rechnung stellen. Das heißt, an der Stelle geht dann so die triadische Konstellation, die Konstellation mit dem Dritten, ein bisschen verloren. Das ist im Grunde genommen eine Interaktionskrise, eine Krise des Mediationsverfahrens. Das heißt nicht, dass dann das ein Abbruch ist und dann scheitern muss, das sicherlich nicht. Aber soziologisch gesehen müsste man das, also analysiere ich es als Interaktionskrise.
Ja, das finde ich interessant. Ja. Also interessant in der Form, weil es klingt natürlich nach etwas, was man vermeiden sollte, diese Krise. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Punkt ist, den du da machen möchtest, die richtige Schlussfolgerung aus dieser Krise. Denn aus mediativer Sicht oder sozusagen, wie ich meine Arbeitspraxis verstehe, ne, also man muss ja auch sagen, das macht jede Mediationsperson, macht das auch anders und hat da andere Strategien. Aber so wie ich rangehe, ist das dann eher in positive Entwicklung, auch weil ich nochmal sehen kann, gerade wenn sie mich herausdifferenzieren aus der Anwesenheit und dann endlich mal so sind, wie sie sich auch, ich sage jetzt mal salopp, ne, im Schlafzimmer oder im Geschäftsführungsbüro miteinander umgehen, dass dann ich auch sehen kann, wie ist denn die Konfliktdynamik? Ne? Da kommen ja dann nochmal Dinge zum Tragen und auch in die Kommunikation, die vorher schön weggehalten werden und ich mich manchmal fragen muss, worum geht's eigentlich? Was ist es noch? Und in diesen Interaktionskrisen, wie du sie benennst, sehe ich das dann und kann darauf natürlich nochmal neue Hypothesen und Interventionen planen. Wenn du jetzt sagst, es ist soziologisch eine Krise der Interaktion, dann verstehe ich das aus der Basis, dass der anwesende Trinde ja zur Disziplinierung beisteuert, allein durch seine Anwesenheit.
Ja. Ja, er kann ja natürlich auch die Leute, also die Streitenden, zur Sau rufen. Jetzt hören Sie mal auf oder jetzt. So sieht das also aus, wenn Sie zu Hause streiten. Das ist eine Formel, die wurde mir im Interview genannt, die manchmal benutzt wird in solchen Situationen. Mhm. Und daran kann man sehen, dass man dann offensichtliche Disziplinierungsaufgaben auch hat als vermittelnde Person. Ja. Und ich wollte vielleicht nachher noch einen Punkt machen. Also mir wurde auch häufig, ich habe jetzt keine statistische Umfrage, Auswertungen vorgenommen, aber mir wurde doch häufig genug sozusagen berichtet, dass es diesen Streit schon auch gibt in der Vermittlung, aber dass zum Beispiel manchmal die Parteien von alleine aufhören und sich dafür entschuldigen, was sie gerade gemacht haben.
Ja.
Und genau diese Entschuldigung, die zeigt nämlich an, okay, wir sind uns schon bewusst, dass das jetzt gerade nicht vielleicht zu den Erwartungen gehörte, sich hier so zu ergehen, wie wir das gemacht haben. Und wir würden jetzt gerne zur Normalität der Situation zurückkehren. Das ist sozusagen der Weg aus der Krise.
Und, stimmt,
Das habe ich damit gemeint. Also damit ist das Verfahren nicht sofort beendet. Es ist nur, aber zumindest eine Krise.
Ja, also das stimmt. Die Reaktion, wenn sie dann mitbekommen, oh, da ist ja noch jemand, ist nicht viel anders, als wenn man dann plötzlich mitbekommt, man hat das Fenster offen gelassen und die Nachbarschaft hört zu. Oder im Büro, da war doch noch die Mitarbeiterin da oder die Kollegen waren doch noch da und haben das gehört. Und plötzlich ist man so ein bisschen peinlich berührt. Für die Mediationsperson ist es häufig, vielleicht ist das auch in deinen Gesprächen sozusagen, die du mit Mediatorinnen da geführt hast, so ist es natürlich eine Chance, einen Perspektivenwechsel einzuführen, indem man jetzt eben nicht das erwartete Sanktionsritual von Augenverdrehen oder Empörung oder was auch immer macht, sondern eher gelassen bleibt und sagt, ja, okay, das ist Ihr Streit, so machen Sie das und Sie tragen dafür die Verantwortung. Also ich bin da jetzt nicht in der Rolle, das zu sanktionieren. Und dadurch deutlich macht, okay, wir machen das hier für uns und nicht für den Dritten. Aber das ist natürlich nur ein kurzer Moment.
Da ist aber auch eine Tücke mit drin. Also man sagt dann, Sie können hier machen, was Sie wollen, aber wenn Sie mit mir arbeiten wollen, müssen Sie aufhören.
Ja,
also, genau. Also das jetzt ganz überspitzt gesagt, da ist ein Double Bind drin. Also man sagt zwar, ist es okay, aber eigentlich von der Situation
das hat Grenzen.
Her kann das ist das sehr begrenzt.
Ja, genau.
Und vielleicht geht es mir erstmal auch nur darum zu sagen, das ist begrenzt. Und ich habe das ja auch schon öfter gehört, auch in der Diskussion mit Mediatoren, dass dann gesagt wird, nee, bei mir wird schon gestritten. Aber am Ende kommt dann doch raus, dass es Wege aus dieser Krise geben muss. Und bei so Aussagen wie das, wie du es gerade gesagt hast, da würde ich dann sozusagen spitzfindig hingehen und sagen, naja, also man konfrontiert die Leute da doch mit deiner oder mit der Anwesenheit desjenigen, der noch da ist, also als Vermittler sozusagen bestellt wurde. Und das ist sozusagen dann die Erinnerung daran, dass es vielleicht zu den Erwartungen gehört, diese Anwesenheit auch in Rechnung zu stellen oder eben das zu tun, was sozusagen von der Mediation, also vom Verfahren aus her geboten ist und also sozusagen unmittelbare, heftige Streitkommunikation kann es ja nicht sein, weil das ist ja die Situation, die hatte man ja zu Hause.
Also, ja, genau. Also diese Doppeldeutigkeit und auch diese Unklarheit in der Situation ist auf jeden Fall eine Methode auch, ne? Dass man sich zwar als Mediator in der Selbstbeschreibung so sieht, ich bin nur Zeuge dieser Vereinbarung, sich kooperativ zu einigen, und unterstütze das, aber weise sie gerne auch darauf hin, dass sie sich vereinbart hatten, ausreden zu lassen, zuzuhören etc. Und man das letztlich immer abschiebt auf die Konfliktpartei, dass sie eigenverantwortlich agieren. Aber es ist nicht zu leugnen, wenn ich das so hart sagen kann, das, was du beobachtest. Wir stehen schon auch, vielleicht auch nur subjektiv in der Wahrnehmung der Beteiligten, aber wir stehen schon auch für so eine Art Gefahrenabwehr, Gesprächsordnung, symbolisch auch als Regulator für gute Kommunikation und können uns da nicht frei machen, dass wir dann schon eine Autorität haben, indem wir sie zugeschrieben bekommen. Also wir können das zwar immer wieder so ein bisschen umdeuten, dass das halt in der Verantwortlichkeit der Parteien liegt, die sind ja nur ganz freiwillig da, aber nein, die Anwesenheit von uns als Dritten hat schon diese sozialisierende, disziplinierende Wirkung.
Ja, also das denke ich auch, das analysiere ich auch in ähnlicher Form. Was du jetzt noch hinzugefügt hast, ist natürlich die starke Betonung in der Mediation, dass die Parteien möglichst viel Verantwortung für das übernehmen können, was geschieht. Und ich denke, das ist sicherlich nicht ganz richtig. Also wenn, war das im Grunde gesagt, man hat da die Verfahrenshoheit oder die Verfahrensleitung hat man schon inne, und es gibt natürlich unterschiedliche Arten, das auszufüllen, aber man kann sich irgendwie nicht mehr unsichtbar und unanwesend machen, wenn man einmal da ist, beziehungsweise wenn die Parteien einmal da sind.
Ja, also da ist viel Idealismus auch drin, ne? Dass wir da möglichst neutral sein sollen, aber eben doch kein Neutrum. Wir wollen ja schon einen Unterschied machen. Und den Unterschied machen wir nicht nur, indem wir Gesprächsmethoden beisteuern, die anderen Parteien nicht wissen, sondern es ist schon auch, das finde ich ja auch interessant an deiner Forschung, und war da auch von Anfang an sehr interessiert dran und schon begeistert, weil dieser Effekt ja das Deutlichste ist. Wir sind als Dritte halt anwesend. Und ich kann das von mir auch selbst sagen, in Anwesenheit von Dritten streite ich mich anders, als wenn der nicht da ist. Das ist also in allen Konflikten so.
Genau, und das ist, um sozusagen auch vielleicht die Einleitung jetzt und das Thema des Podcasts jetzt nochmal aufzunehmen, der heutigen Folge, das hat eben was mit Anwesenheit zu tun und ist sozusagen dann nicht direkt abhängig, wie man genau diese Verfahrensleitung ausführt und welche Methoden man benutzt.
Ja? Und gleichwohl, und das wäre so ein bisschen mein Interesse, würde ich ja auch sagen, ich kann, wenn ich anwesend bin, auch schon ganz schön viel falsch machen, damit ich diesen Konflikt bearbeite oder indem ich den Konflikt beeinflusse. Also die bloße Anwesenheit hat eine Bedeutung, vielleicht auch mehr, als man jetzt so als Praktiker glaubt. Aber ich kann ja schon mit dem, was ich dann tue, wenn ich anwesend bin, sehr unterschiedlich wirken. Ich kann meine Neutralität verspielen, ich kann den größten Blödsinn erzählen oder auch einfach nur schweigen. Und das hätte ja eine schon unterschiedliche Wirkung. Also was ist sozusagen der Erkenntnisgewinn für uns oder für mich als Praktiker aus den soziologischen Betrachtungen und Schlussfolgerungen? Also ist es graduell eine andere Einschätzung zu haben von dem, was wirkt, oder was ist so ein Punkt, den ich vielleicht in meiner Selbstdefinition nicht sehen würde?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen sortieren. Also das Neutralität war ja auch noch als Stichwort gefallen. Da wollte ich auch ganz kurz noch was zu sagen. Also dass die Anwesenheit wichtig ist, heißt nicht, dass man sich alles rausnehmen kann als vermittelnde Person. Das ist schon richtig. Also eine Verhaltensmaxime gibt es ganz sicher, nämlich die der Neutralität oder wie man in der Mediationsszene sagt, die der Allparteilichkeit. Ich komme analytisch mit dem Begriff der Neutralität aus. Und das ist in gewisser Weise ein Verhaltensstil, der, also die Neutralität, die Drittheit des Dritten praktisch, das bleibt als Erwartung ja immer akut und aktiv. Diese Erwartung sollte man sozusagen nicht permanent unterlaufen. Und spätestens dann, wenn sich beschwert wird, jetzt da möchte ich aber auch mal so viel Redezeit bekommen, zum Beispiel, oder wenn man andere Zeichen der Nervosität irgendwie feststellt, dann ist es sicherlich ratsam, in der Situation etwas zu tun.
Okay, also das würde heißen, dass die Anwesenheit selbst nicht das Wirksame ist, sondern die Erwartungshaltung bei den Konfliktparteien, die das mit sich bringt, nämlich der ist neutral. Und darauf achte ich jetzt auch. Ja, und das kann man natürlich verspielen.
Genau, der hat sich ja als neutral oder als allparteilich, als für beide Seiten da seiend und unentschieden seiend eingeführt. Mhm. Kann man einfach neutral zu sagen oder unparteiisch, ist eigentlich egal an der Stelle. Das ist schon eine Erwartung, die in der Situation herrscht und die man halt bestätigen oder auch so also unterlaufen kann, ganz klar.
Also das würde, wenn ich das so im Ganzen nochmal mir betrachte und jetzt in eine sagen, Konzeption bringe, die Anwesenheit des Dritten, wenn sie als neutrale Person auftritt und diese Erwartung dann auch schürt, beziehungsweise auch generiert bei den Beteiligten, dass man die dann nicht verspielen sollte bei der Auswahl seiner Methoden und das, was man dann tut. Und alleine, wenn das sozusagen den Konflikt oder die Konfliktauseinandersetzung diszipliniert, rationalisiert und dann auch sozusagen entscheidungsbereit macht, dann hat man als Mediationsperson schon viel gewonnen. Und danach sollte man seine Methoden ausrichten. Das höre ich jetzt sozusagen, oder als Schlussfolgerung wäre das zu weit gegriffen aus dem, was du beobachtet hast in Mediationen?
Ja, also mit den Methoden, da tue ich mich schwer. Ich weiß nicht genau, was alles damit gemeint ist sozusagen. Also mir kommt es vor allen Dingen darauf an, dass Neutralität ein Verhaltensstil ist, der darauf ausgerichtet ist, jetzt ganz grob diese krisenhaften Momente zu antizipieren oder wenn sie dann eintreffen, also zu bearbeiten und zu versuchen, das Mediationsverfahren weiterlaufen zu lassen. Da sind Methoden, glaube ich, auswechselbar. Ja. Es geht eher um den Verhaltensstil dabei. Oh, ja. Das ist vielleicht etwas abstrakter zu sehen als konkrete Methoden.
Ja, gut, genau. Als Methode ist ja praktisch alles erlaubt und wird auch alles gemacht, was hoffentlich nicht schädigt, so ungefähr. Mhm. Die einen belassen das einfach beim Gespräch mit Fragen, andere erzählen Geschichten, andere lassen was aufmalen oder bringen Spielzeug mit, dass sie was bauen sollen. Ich meine, da kann man eine ganze Menge machen, abseits der einzelnen Phasendarstellung, worum es da geht. Aber da sind Mediatoren also so vielfältig, wie das auch anderweitig Professionen durchgeführt werden. Und alle sind der Meinung, dass es funktioniert, was sie tun, mehr oder weniger. Und insoweit, glaube ich, ist das schon Beweis genug, dass die Methoden austauschbar sind.
Na, genau. Zu der Person also dieses passen. Argument finde ich auch wichtig. Dieses Argument wurde übrigens auch in Bezug auf Therapien und Therapieformen, Therapieschulen gemacht, dass man eben nicht rauskriegen konnte, welche Therapie jetzt die beste ist eigentlich, sondern dass man bei allen eine gewisse Wirksamkeit festgestellt hat. Und genauso hattest du es auch gerade für die Mediation formuliert. Und ich denke, das ist sicher richtig. Ja, das überzeugt mich auch, dass Methoden gewisserweise austauschbar sind, aber die Situation, die Anwesenheit und die Erwartung auch eben ganz basal, dass der Dritte bleibt oder die Dritte, dass die nicht in Gefahr geraten. Ja, und dass man aus Krisenmomenten doch irgendwie wieder raus steuert ins normale Fahrwasser.
Mhm. Wenn du dir das, also wenn wir das mal so nehmen als Beobachtung, dass die austauschbar sind und wir uns anschauen, dass sich Mediatorinnen doch zum Großteil eben um Mediationsmethoden kommunizieren, also manchmal streiten, aber eben auch austauschen und dass das auch die Fachzeitschriften beherrscht, die Frage, welche Methode, wie und da ist dort was Neues entwickelt worden und das, also dass das so einen hohen Stellenwert bekommt. Was hat das für eine Funktion für uns aus deiner Fremdbeobachtungsperspektive. Hm.
Ja, ja, das ist, ich glaube, erstmal richtig beobachtet, dass viel gestritten wird über Methodenfragen, also sehr spezielle Methodenfragen ja auch. Also darf man Vorschläge machen, darf man keine Vorschläge machen, zum Beispiel, und von außen betrachtet.
Da hast du gleich den härtesten Fall genommen. da gehen wir doch weiter drauf ein.
Ja, also von außen betrachtet sieht das, ist das gar nicht der wesentliche Punkt. Also jetzt vor allen Dingen aus der soziologischen Perspektive, aus der Perspektive, die jetzt auf die Situation schaut, auf das Geschehen praktisch, wenn man kommuniziert in so einer Dreierkonstellation, ist das nicht unbedingt das Wesentliche, ob jetzt ein Vorschlag irgendwann kommt oder nicht und wie Vorschläge irgendwie generiert werden. Das kann man natürlich auch empirisch nachzeichnen, wie das passiert, also wie es zu Vorschlägen kommt. Aber genau, ich würde sagen, wenn man so hitzig diskutiert, übersieht man wesentliche Punkte und damit auch im Grunde genommen Gemeinsamkeiten, die alle unterschreiben könnten. Mhm. Und du hattest jetzt aber gefragt, welche Funktion das hat. Soziologisch gesehen kann man sich ja natürlich noch weiter einen Reim draus machen. Man kann sagen, das ist irgendwie so eine Spezialfrage, die Situation gar nicht richtig erfasst oder gar nicht zur Gänze erfasst. Und dann kann man natürlich noch fragen, aber warum ist das so wichtig? Und ich denke, das ist wichtig, um in der Konkurrenz der Berufe, wie Kai Olaf Meiwald das genannt hat, zu bestehen.
Also es ist ein Marketing und Abklärung.
Meiwald, der wendet das zumindest auf Familienmediation an. Also diese Konkurrenz der Berufe spüren Mediatoren, weil es tatsächlich in diesem Markt des Konfliktmanagement, sage ich mal, ja doch große Konkurrenz gibt. Auf der einen Seite die richtende Profession oder die Juristen vielleicht und dann die Therapeuten sind auch da, um mal zwei konkurrierende Lager zu nennen. Ja. Und sich da zu positionieren, braucht man eine starke Selbstbeschreibung, auch Überzeugung natürlich, dass das so funktioniert. Und da würde ich so ein bisschen die Funktion auch solcher Ideen und auch solcher, wie soll man sagen, starken Überzeugungen, da würde ich sie verorten, so würde ich sie erklären. Mhm.
Und das nutze ich jetzt mal, diesen sozusagen Dreiklang von Richtern, Therapeuten und Mediatoren. Na, der Richter so als Fachberater, der über das Fach des Rechthabens oder des Rechts die Hoheit hat, dann der Therapeut so über die Persönlichkeit, ne, und das psychologische Moment, was macht uns als Person und Persönlichkeit aus, und die Mediation oder Mediatoren so als im weitesten Sinne so als Prozessberater, die also sich angucken, wie kreieren die Parteien ihren Konflikt und halten ihn stabil. Und wenn sie das in einem Verfahren machen, das nach der Mediationsmethode abläuft, haben sie gute Chancen, da zu einer Einigung zu kommen. Wenn ich das mal diesen Dreiklang nehme und mir sozusagen deine Steilvorlage nochmal hervorhole, dürfen Mediatoren Vorschläge unterbreiten, was ja originär einen fachberaterischen Aspekt hat. Mhm. Meinst du, das ist das, oder ist das eine Ursache dafür oder ein Grund, dass wir, Anführungszeichen, wir Mediatoren so darauf achten, dass alle Welt glauben soll, wir machen keine Vorschläge, wir bestimmen nicht inhaltlich, was die Parteien tun sollen, statt, ne, wie das ein Anwalt halt machen würde, oder Anwältin, Therapeutin, dann machen sie das so, dann sind sie auf der sicheren Seite. Punkt.
Ja, das ist sicherlich ein Selling Point, dass man in Aussicht stellt, dass man dabei hilft, dass Leute sich selbst helfen. Das ist natürlich paradox, das kann man schon an der Formulierung erkennen. Und ich meine, ich habe das nicht näher erforscht, aber ich denke, dass das nicht alle überzeugt, dieses Angebot. Ja. Und ich bin da auch nicht so optimistisch wie der schon zitierte Kai-Olaf Meiwald, dass darin in der Autonomieerhaltung trotz Anwesenheit und Intervention, dass darin praktisch der Kern der Mediation ist, der so spezifisch ist, dass dass es sozusagen in den gleichen Rang gehört wie besagte Richter, Richterinnen und wie die Therapie.
Ja, ja, ich meine, da hast du auf jeden Fall die Fallzahlen als Argument an deiner Seite.
Ja, ja.
Da können wir ganz wenig gegen die Praxis aktuell ausrichten.
Ja.
Also ich würde dem, ich kann dem zustimmen, dass das nicht der Fall ist. Ich würde das auch, diese Autonomie hochhalten, würde ich wirklich noch als einen Zug der Zeit aus der Herkunftszeit von Mediation sehen, der auch in der Therapie ja diese Bedeutung bekommen hat. Und ich hatte mich vor kurzem auch hier zum Thema Entwicklung der Beratung unterhalten mit Bernd Schmidt, der ja auch diesen Aspekt mit ausgefeilten hat, ne? Dass also die Beratung diese Autonomie achten solle und dass es aber dennoch eine Paradoxie mit sich bringt. Und nicht umsonst halt auch Paradoxiebearbeitung so eine hohe Bedeutung hat, wie das in dem Begriff Hilfe zur Selbsthilfe zum Ausdruck kommt. Und gleichwohl zeigt er dennoch alle Beratungen, auch im Bereich des Coaching oder im Bereich der Organisationsberatung, dass es eine Berechtigung hat. Also dass es einen ausgewählten Kreis oder im bestimmbaren Kreis gibt. Vielleicht nicht die Massenveranstaltung wie die gerichtliche Bearbeitung oder auch therapeutische Bearbeitung von Konfliktsituationen, aber doch ein erheblich bedeutender Teil in der Gesellschaft, diese Form, ja, dem zumindest nicht abgeneigt ist.
Ja, es ist sicherlich ein Wert, der in unserer Gesellschaft hochgehalten wird. Also wenn man sich darauf bezieht, kann man leicht Punkte machen, sage ich mal. Ich meine, das ist natürlich jetzt wieder...
Würdest du sagen, der ist unter Druck? Ne? Also ich habe jetzt zwar das eingeführt, dass es ein historischer Moment ist oder eine historische Phase, aber würdest du sagen, dass dieser Punkt Autonomie hochhalten beziehungsweise so betonen, dass der unter Druck steht?
Also zunächst mal teile ich die Einschätzung, dass da hat auch Kai-Olaf Maywald, der besagte, darüber geschrieben, dass natürlich die Mediations... Szene wurzeln auch als politische Bewegung und als Kritik an der Justiz zu verstehen ist und da auch die Wurzeln hat. Und ein wichtiger Punkt war halt diese Fremdbestimmung durch den Richter oder durch die Richterschaft. Und dagegen wollte man sich ja wenden. Insofern ist das sicherlich, gibt es da einen historischen Zusammenhang. Aber Partizipation ist natürlich auch jenseits sozusagen der Mediation und der Konfliktbearbeitung im Recht ein Wert in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt aber nicht genau das, was du jetzt erfragen wolltest. Könntest du vielleicht nochmal deine Frage wiederholen?
Also ne, die Frage sozusagen, wenn wir das so verorten, dass es ein Punkt aus der aus der kulturellen Gegenbewegung ist, also Autonomie hochhalten, auch in der humanistischen Psychologie, als gegen das Establishment, gegen das System, gegen kulturell aus der Nische kommend und in den letzten 40, 30 Jahren halt doch zum kulturell dominanten Aspekt geworden ist. So, da wäre ich so ein bisschen bei den Thesen von Andreas Reckwitz. Und wenn man das so historisch einordnet, bestünde die Möglichkeit, dass es eine Phase ist, die ihr Ende finden wird oder eben aktuell findet. Ohne dass Autonomie damit abgeschafft wird, sondern einfach nicht mehr diesen dominanten Betonung in der Kommunikation bekommt. Und ob du das so siehst, also siehst du Anzeichen dafür, dass dieser Aspekt, der so in den 70er, 80er Jahren bedeutsam geworden ist, dass der heute zurückgeht und nicht mehr diese Kraft entfaltet wie noch in diesen Zeiten damals?
Also da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Da muss ich mich jetzt leider zurückziehen. Das müsste Gegenstand von Forschung sein, die ich nicht gut kenne. Und da bin ich einfach überfragt. Tut mir leid, da kann ich nichts zu sagen. Ja. Ich habe das gerade so da wiedergegeben, dass natürlich das Werte sind, Partizipation, Autonomie, die im Moment doch unterschrieben werden und mit denen man Punkte machen kann. So hatte ich das genannt. Man muss natürlich sehen, dass wenn man jemanden von außen ruft, der sich mit dem Streit beschäftigen soll, den man hat, also sei es in Organisationen, sei es in der Familie, dass natürlich da irgendwann die Frage auch auftaucht, was macht der eigentlich? Und für einen Unterschied jetzt für den Streit und jetzt für die Organisationsberater würde ich auch sagen, also die kommen natürlich auch als unbekannte Dritte oder als unbekannte Unbeteiligte so in so Streitsituationen hinein und haben da natürlich den Effekt, den wir vorhin jetzt anhand der Mediation besprochen haben. Und da stellt sich dann gar nicht so die Frage, wie autonom war das jetzt eigentlich? Wobei aber klar ist, dass natürlich Leute von außen in einer Organisation zum Beispiel kein Entscheidungsrecht haben. Mhm. Also keine Richter sein können überhaupt. Ja? Ja.
Sie können Argumentationshilfen sein. Also wenn ich jetzt mal die Zeit vor der Mediation nehme, ne, also dass das halt Teamentwickler waren, Führungskräfteentwickler, Coaches für Teams und Arbeitsgruppen, dass die dann halt in ihren Workshops und Trainings dann einfach mit Konflikten konfrontiert waren und damit zurechtkommen mussten und auch konnten. Und dann waren sie dort halt schon Dritte, möglichst neutral und haben diese Funktion übernommen. Und mittlerweile sagt man sich, okay, nee, wir haben Konflikte und ja, wenn wir davon jetzt jemanden Speziellen benötigen, dann nehmen wir schon auch die, die sich als Konfliktvermittler verstehen und machen das nicht im Rahmen der Teamentwicklung weg.
Ich habe da aber gegenteilige Einsicht bekommen. Also ich habe tatsächlich auch mit einem Kollegen, Christoph Gesigora, Telefoninterviews gemacht mit Organisationsmediatoren und dabei festgestellt, dass die nicht häufig als Mediatoren gerufen werden, sondern eher als Organisationsentwickler, als Berater, eben gerade nicht, wie du es formuliert hast, als Konfliktmanager in gewisser Weise, sondern eher als jemand, der nicht gleich seine Konfliktkompetenz praktisch zur Schau stellt und sich dann auch nicht als neutralen Dritten von Anfang an einfühlt, sondern jemand, der so generelle Expertise hat, aber im Zweifel halt das genau machen kann. Also Streit bearbeiten. Ja. Weil das natürlich häufig das auch mit Teil des Problems dann ist, wenn man von außen gerufen wird in einer Organisation.
Ah, okay. Also und auch in diesem Zuruf, in diesem Auftrag von vornherein klar war, es geht schon darum, auch heikle, schwierige Gesprächssituationen zu meistern. Vielleicht schlägt mir da meine Praxis sozusagen ein Schnippchen und ich generalisiere das, dass sozusagen meine Wahrnehmung überhaupt nicht verallgemeinerungsfähig ist, die ich eher beschreiben würde mit, ja, mittlerweile sind Organisationen bereit und auch willens, sich zuzugestehen, auch öffentlich, wir haben da Konflikte und die wollen wir bearbeiten und deshalb holen wir Mediationspersonen, die nämlich genau dafür da sind. Und nicht mehr eine Teamentwicklung oder ein Kommunikationstraining. Und das, was du beschrieben hast aus den Interviews mit Organisationsberatern, doch, das ist schon noch gängige Praxis, vielleicht sogar auch wirklich mehrheitlich. Die werden eher angefragt, so auf niederschwellige Konfliktbearbeitungsthemen, wie eben Kommunikationstraining oder Teamcoaching.
Genau.
So.
Genau.
Interessant, ja. Okay. Du hast es angesprochen, ich will das sozusagen nutzen als Zusammenfassung auch nochmal mit dir. Was ist denn die Leistung von Mediatorinnen? Wofür werden sie bezahlt im weitesten Sinne oder so auf den Punkt gebracht? Aus der Fremdbeobachtung heraus. Ne? In den Lehrbüchern für Mediation kann man da eine ganze Menge Punkte sehen. Aber was ist aus deiner Sicht die Leistung, die Mediatorinnen erbringen, wenn sie erfolgreich sind?
Also auf die Frage kann ich nicht so richtig antworten. Also diese Frage nach, was ist gute Mediation, was ist schlechte Mediation, was ist erfolgreiche, was ist unerfolgreiche Mediation, dazu kann ich nichts sagen. Und dazu sollte ich vielleicht gar nichts sagen, weil das praktisch diesen Raum, also diesen Bereich, der von dem, was ich aufgearbeitet habe, wissenschaftlich, auch verlässt. Mhm. Was ich anbieten könnte, ist nochmal, das hattest du vorhin schon gefragt und da war ich dann nicht mehr drauf eingegangen, was vielleicht der Mehrwert jetzt ist von soziologischer Betrachtung für Leute, die das für die Praxis vielleicht irgendwie nutzen wollen oder die sich weiterbilden wollen in dem Bereich.
Okay, du, dann frage ich das nochmal, genau. Warum sollten wir uns solche Beiträge durchlesen und hineindenken, die du und deine Kollegen verfasst, nachdem ihr uns beobachtet habt?
Ja, genau. da klingt sowas, nachdem ihr uns beobachtet habt. Ja, es ist schon nicht immer ein leichtes Verhältnis, was da jetzt sozusagen auch in deiner Formulierung ein bisschen anklingt. Aber
ich bin da schmerzfrei. Also ich freue mich drauf.
Ja,
so.
Ja, also ich fange mal andersrum an. Also wenn ich mit praktizierenden Mediatorinnen und Mediatoren geredet habe und auch diskutiert habe, vielleicht auch mal hitzig mit Engagement gestritten habe, stelle ich doch immer wieder fest, dass man so auf Punkte kommt wie, was wir gerade mit den Vorschlägen besprochen haben. Ja, manchmal kommen doch Vorschläge und ja, es gibt ja eben doch Wege, Vorschläge einzubringen, zu soufflieren. Und ja, ich weiß schon, dass das verpönt ist. Deswegen sage ich auch nicht, dass ich das mache, aber natürlich stehe ich parat, wenn ich gefragt werde, so nach dem Motto. Das hat jetzt zum Beispiel sofort die Funktion, anderen Praktikern zu zeigen, ja, so wie es in den Lehrbüchern steht, ist die Praxis vielleicht doch nicht. Mhm. Und die Beobachtungen, die praktizierte Mediatorinnen und Mediatoren haben, würde ich sagen, die versuche ich zu systematisieren oder ich bringe die Systematik mit, wie man praktisch die Entschuldigung nach einem Streit in actu, im Streit in der Situation der Mediation, wie man die Entschuldigung zu verstehen hat. Dafür bringe ich sozusagen Erklärungen mit und grundsätzlich würde ich das mal auf die Formel bringen und sagen, Soziologie schärft auf jeden Fall den realistischen Blick für die Situation, also jetzt hier das Mediationsverfahren, eventuell eben dann auch für sozusagen den Stand der Professionalisierung, den Stand der Verberuflichung der Mediation, den kann man sicher mit so einem realistischen Blick für die Sache ja besser kennenlernen. Da kann man was von lernen, würde ich sagen. Und man kann dann sozusagen so Selbstidealisierung und solche Probleme, die sich daran anschließen, dann auch umgehen oder abstellen.
Ja, ich meine, das ist ja eine interessante Konstellation, ne? Dass sozusagen Kollegen mit euch reden, ne? So, sozusagen die Whistleblower, damit ihr uns dann sagt, wie wir das eigentlich machen. Und das Ganze sozusagen, ja, du hast es jetzt auch so schön gesagt, ne? Damit wir einen realistischeren Blick auf uns bekommen, das Ganze im Gewand von Wissenschaftlichkeit daherkommen muss, damit wir das glauben.
Ja,
das finde ich, da sind viele interessante Schlussfolgerungen für unsere Mediatorinnen drin. So, ne? Also dass dieser Effekt eintritt, weil wir uns untereinander da noch, vielleicht aus dem Konkurrenzdruck, den du vor uns angesprochen hast, nicht gegenseitig die Taschen vollhauen, würde ich sagen, aber ja, wir müssen eine ganze Reihe Zaubertricks anwenden. So, ne? Dass wir unsere Einzigartigkeit im Dreieck von Richter, Therapeuten, Schlichtern wahren können, dass wir keine Lösung bringen und das sogar für eine Werbeansprache halten. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter und wichtiger Aspekt. Also daher kann ich dir als Praktiker dir nur danken, dass du dich diesen Gesprächen und manchmal hitzigen Diskussionen stellst und gestellt hast und wahrscheinlich auch noch weiterhin stellen wirst.
Doch, ja. Und ich meine, man nimmt da ja natürlich auch viel daraus mit. Also das kann ich ja an der Stelle auch sagen. Ich hatte das verschiedentlich ja anklingen lassen, woher ich so bestimmte Erkenntnisse habe. Mhm. Zum Beispiel die Sache mit der Entschuldigung. Das sind so Themen, die ich mehr oder minder regelmäßig bespreche auch mit Mediatorinnen, wenn wieder solche Gespräche anstehen, wo ich auch mal was fragen kann sozusagen. Mhm.
Ja,
ich könnte ja dich auch mal fragen. Also
Gerne, du.
Ja, ich frage jetzt nicht, machst du Vorschläge, sondern ich frage, hast du das schon mal erlebt, dass also die Streitparteien tatsächlich losgelegt haben und sich gefetzt haben in deiner Anwesenheit und dann am Ende gesagt haben, sorry, das war nicht so gemeint, wir machen jetzt wieder mit. Hast du das auch schon mal erlebt?
Also, absolut, klar. Also häufig, also ich nicht, dass ich mir jetzt daraus einen Spaß mache, aber ich kann schon lange sehr gelassen zuhören und wie gesagt, finde das schon ein Vertrauensbeweis, wenn die Parteien sich dann in der Anwesenheit, und jetzt wäre ich ein bisschen pointiert, ne, eines Juristen, dem sie ohnehin zuschreiben, so ein bisschen, ne, so Organ der Rechtspflege, da muss man sich schon ein bisschen benehmen, dass sie sich dann mal gehen lassen. Ich finde das auch ein Wert der Arbeit. Also da Einblick zu bekommen, das haben nicht viele. Also das haben Therapeuten auf jeden Fall auch. Richter so haben sicherlich auch Einblicke in bestimmte Fälle. So. Aber das ist schon ein besonderer Aspekt, weshalb diese Arbeit sehr viel Befriedigung gibt.
So. Ja, ich könnte dich jetzt also ad hoc analysieren als ein Mediator, der nicht in Panik verfällt, wenn in seiner Anwesenheit gestritten wird, und ich glaube, so sollte man es auch halten, in den Grenzen, die wir besprochen haben.
Ja, also genau, das entspricht durchaus meiner Selbstbeschreibung, dass mir da wenig Menschliches fremd ist und ich daraus auch meine Arbeit glaube, gut zu machen. Also so, wenn ich das so mal unter uns sagen darf. Ne?
Ja, ich glaube, also da muss man eine gewisse Souveränität auch entwickeln. Also das ist ja
möglicherweise, also ich will das gar nicht, also das würde ich jetzt gar nicht so sehr betonen, weil es gibt genügend gute Mediationspersonen, angehende Mediatorinnen, also ich als Ausbilder habe da auch, glaube ich, Einblick drin, die sich das nicht zuschreiben, da ruhig bleiben zu können. Es reicht völlig aus, wenn die Parteien das einem zuschreiben, dass man da gelassen zuhört. Ach, das will ich nochmal so betonen. Diese Kompetenz ist auch eine Zuschreibung. Und das reicht schon völlig aus. Da kann man innerlich dann durchaus manchmal nervös werden. Das ist völlig okay.
Genau. Solange es nicht sichtbar wird und die Verfahrensleitung noch souverän klappt und man den Ausweg aus der Krise sozusagen schon vor sich sieht, dann reicht das sicherlich aus. Ja. Genau. Es kommt auf die Kommunikation an, auf die Darstellung und nicht so sehr, was die Leute an Gedanken sonst noch mit sich führen. Ja, oder das ist eben der soziologische Ansatz im Gegensatz zu einem psychologischen.
Ja,
um das vielleicht auch nochmal sozusagen und ein bisschen Werbung zu machen für eine soziologische Sicht der Dinge.
Da hast du bei mir auf jeden Fall offene Türen. Da sind wir auch nicht weit weg vom Thema Haltung, das ich jetzt aber nicht mehr vollständig aufmachen will, sondern dich zum Abschluss eher fragen will, so unter uns. Du hast ja angedeutet, du hast dich mit Mediatoren unterhalten, zuweilen auch gestritten, teilweise auch engagiert streiten müssen. Und du hast einen Blick so für Reflexion, was in einem Streit Kommunikation geschieht. Macht das mit Mediatoren mehr Spaß? Streiten die anders als andere oder ist das oder ist das eher anstrengender?
Also ich habe jetzt keine systematischen Unterschiede festgestellt, habe aber auch nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch, wenn man selber beteiligt ist, hat man nur geringe Kapazitäten, das gleichzeitig auch noch wissenschaftlich zu beobachten, was gerade passiert. Ich muss aber sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass der Erkenntnisprozess, der jetzt ja viele Jahre auch ins Land gegangen ist, das hat mich schon viel Kraft gekostet. Und auch diese Gespräche, über die ich jetzt lache sozusagen und die jetzt so gut zitationsfähig praktisch mir über die Lippen gingen, das war nicht immer einfach. Und ich, hier und da war ich auch drauf und dran, einfach zu gehen. Ne? Ja, gut, dass ich das nicht gemacht habe.
Auf jeden Fall. Gut, dann in guter mediativer Praxis meine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Mediatorinnen? Was brauchst du von denen als Wissenschaftler?
Ja, gut, dass du es fragst. Also was auch meine Kollegen am besten brauchen könnten, das wären tatsächlich Aufnahmen, Audioaufnahmen aus richtigen, echten Mediationssitzungen, sodass wir praktisch dabei sitzen oder das nachhören können, was da passiert ist. Das würde uns wirklich weiterhelfen. Da wären wir noch näher dran, als zum Beispiel einfach alles über Interviews zu erfragen.
Ja, und damit ein bisschen gefiltert, ein bisschen über die Reflexionsschicht.
Ja, ein bisschen ist gut. Also Interviews sind eigentlich wirklich kein gutes Erhebungsinstrument. Ja. Also, okay. Ja.
Ja, okay, dann danke nochmal für die Klarheit. Also da war ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich das so machen darf. Aber ja, genau, an die Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn Sie das hier hören sollten, fasst euch ein Herz und ein Diktiergerät und nehmt eure Mediation auf. Macht es transparent natürlich, alles regel- und rechtskonform. Und dann können Sie sich damit an dich wenden. Und ihr könnt das sozusagen anonym dann für eure Arbeit verwerten. Ist das so richtig? Dann würde ich sozusagen, genau.
Ja, ich würde vorschlagen, sich vor der Aufnahme schon an mich zu wenden, um dann sozusagen den Datenschutz, du hattest es angesprochen, zu klären. Und da haben wir Formulare vorbereitet. Könnte man eigentlich direkt starten, sofern man ein Diktiergerät hat tatsächlich.
Okay, also das heißt, die können wir mit in die Shownotes aufnehmen, die Formulare, da können Sie es gleich downloaden und dennoch oder vorher einen Kontakt
Link,
aufnehmen.
Ein Link genau. Reicht. Ja.
Super, genau. Ja. Justus Heck, das war toll. Das war hochinteressant, aber es war auch toll, mit dir zu diesem Thema zu reden. Ich hätte jetzt auch sofort Lust, noch weiter zu sprechen. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast, wo das geht. Abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Und sagen Sie auch Ihren Freunden und Kolleginnen Bescheid, dass hier zum Thema Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, dann gerne an info@incofema.de. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit, was noch ansteht. Viel Erfolg bei der Arbeit und kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.